Schön, dass ihr da seid. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar bin ich vor einigen Jahren mal in Israel mit so vielen Leuten alte Städte ausgraben. Wisst ihr, wo Israel ist? Israel schon mal gehört? Wo hättet ihr das schon mal gehört? In der Bibel, okay. Ist es ein Land, eine Stadt oder ein Mann? Stadt? Kommt nicht. Was ist Israel? Ein Land. Ein Land und dort hat ganz viele alte Städte, wo die Geschichten der Bibel passiert sind. Und wir müssen mit Schaufeln und so Pickel ausgraben. Und wisst ihr, wenn man etwas ganz Besonderes gefunden hat, was hätte man müssen machen? Hätte man das einfach können rausnehmen und anschauen? Wieso nicht? Es könnte kaputt gehen, ja. Und man weiß vielleicht nicht mehr, wo das gelegen ist, weil das ist ganz wichtig, wo es gelegen ist. Weil man kann ein bisschen verstehen, was damals passiert ist, wenn man die Sachen genauso liegen lässt. Das ist ein bisschen so, wie wenn man zum Beispiel an einen Unfallort kommt und dann sagt die Polizei, alles absperren, nichts berühren. Wir schauen, wie das passiert ist. Und dann hat man müssen ein Foto machen von ganz weit oben, dass man alles schön fotografiert, was man ausgraben hat. Was braucht man, um ein Foto von oben zu machen? Was denkt ihr? Ein Berg zum Auflaufen, zum Foto machen, super Idee. Aber dort hat es nicht, da wo ich war, hat es nicht einen Berg gehabt. Was gibt es sonst für Möglichkeiten, ein Foto von oben zu machen? Drohne? Wisst ihr, was eine Drohne ist? Schon mal gesehen? Die haben eine Drohne importiert von Amerika und die Drohne ist so gross gewesen, die ist grösser gewesen als mein Stuhl. Und das haben sie beim Flughafen nicht durchgelassen. Da haben sie müssen ewig lang machen und wir haben ein paar Tage die Drohne nicht gehabt. Warum hat sie müssen so gross sein? Weil sie hat müssen eine grosse Kamera können tragen, damit es richtig gute Bilder werden. Und dann, als sie eines Tages endlich da war, sind alle von uns vom Ausgraben um die Drohne herumgestanden und ein Mann, der rausgekommen ist, hat dann die Fernbedienung genommen und die Drohne, die hat, glaube ich, so 8 so rotierende Flügel gehabt. Es war eine riesige Drohne gewesen. Und dann hat sie unter die Kamera montiert. Und dann ist die Drohne rausgeflogen. Und es war schon alles voller Staub gewesen. Das heisst, wo sie rausgeflogen ist, hat es alles richtig voll Staub gemacht. Und dann ist sie oben gewesen. Und hat man so richtig gesehen, wie es blinkt und blinkt. Und plötzlich haben wir nichts gemacht, hat die Drohne Vollgas gegeben, ohne aufzuhören. Und die ist einfach Vollgas weit weg geflogen. Und er hat versucht, mit der Fernbedienung die zurückzuholen, weil da ist eine teure Kamera dran gewesen und wir haben ewig lang gewartet auf die Drohne. Und dann sind alle die Drohne nachher gesäckelt. Und ganz weit dahinter, beim Wieberg, ist die Drohne mit einem Krach abgestürzt. Die Drohne ist kaputt gewesen. Eine ist geflogen, Drohne kaputt. Und die Kamera, die dran gehangen ist, was denken die, wie ist der gegangen? Ja, also das Objektiv ist zumindest ganz kaputt geschlagen gewesen. Ja, was lernen wir aus dieser Geschichte? Die Drohne hat ja Bilder gemacht von einer Stadt, wo auch Menschen gebaut haben und die Stadt ist kaputt gegangen. Und jetzt haben die Menschen so viel Technik investiert und Zeit und Geld, um die Drohne zu machen. Und was hat die Drohne gemacht? Kaputt gegangen, hat nicht funktioniert. Wir haben dann nachher nochmal ein paar Tage müssen warten und in Israel haben versucht, ihre beste Drohne zu geben. Das ist zwar nicht mehr so gut gewesen wie die von Amerika, die wir importiert haben, aber zumindest haben wir können ein paar Bilder machen. Aber was zeigt die Geschichte? Heute in der Predigt wird es auch darum gehen, wir Menschen, wir bauen viele Sachen, aber die gehen irgendeine kaputt. Aber Gott hat für uns etwas gebaut im Himmel und das geht nie kaputt. Und das dürft ihr gerne mitnehmen. Und das ist auch cool, weil dann müssen wir nicht zu traurig sein, wenn uns die Sachen kaputt gehen, weil wir müssen, die gehen eh irgendwann kaputt. Aber das, was Jesus für uns parat hat, das geht nie kaputt. Also ich wünsche euch einen schönen Sabbat. Ja, die hat schon ein bisschen gehört in der Kindergeschichte. Es geht um Bauwerk. Und ich möchte in dieser Predigt ein Thema anfangen, wo ich die nächsten Male, wo ich hier bin, auch weiterführen werde. Es wird, ihr werdet herausfinden, um was es gehen wird. Aber zum Einstieg möchte ich zwei Personen miteinander vergleichen. Genau, die Personen sind nicht auf der Folie drauf. Ihr könnt dann euch überlegen, wer in der Geschichte hat große Sachen gebaut, zumindest in der Bibel. Und ich möchte gern mit euch einen dieser großen Bauherren mit Jesus vergleichen. Jesus und Herodes der Große, die hatten beide den gleichen Titel, König der Juden. Und beide wurden von ihrem Volk abgelehnt. Von Jesus wissen wir das. Wir kennen die Geschichte. Und Herodes, der Große, der hat sich zu sehr mit den Römern verbündet. Sein Volk wollte ihn auch nicht mehr haben. Also es gibt Parallelen zwischen Jesus und Herodes dem Großen. Aber es gibt auch gewaltige Unterschiede. Aber ich möchte eine Gemeinsamkeit heute ein bisschen anschauen. Und zwar beide waren ausgezeichnete Bauherren. Herodes der Große buchstäblich, Jesus im übertragenen Sinn. Ich möchte euch einen der großen Sachen zeigen, die Herodes der Große gebaut hat. Herodes baute den Tempel in Jerusalem. Er bewegte dafür Steine, wo man sich heute nicht mehr erklären kann, wie hatten die Leute das damals nur geschafft, diese Steine zu bewegen. Ja, ich lasse euch das Bild ein bisschen anschauen. Das ist natürlich eine Nachzeichnung, aber weil Jerusalem so stark ausgegraben wurde, kann man ziemlich sicher sagen, dass es so ausgesehen hat. Ihr seht im Hintergrund auf der linken Seite den Tempel leuchten, buchstäblich leuchten, aufgrund von dem Marmor und dem Gold. Und wenn ihr die Steinmauern um den Tempel herum seht, links seht ihr eine Beschriftung, da steht, dass das die Klagemauer ist. Seht ihr die Klagemauer? Das ist das Einzige, was heute, also nicht das Einzige, aber eines der Gegenstände, die heute sichtbar sind. Ganz rechts seht ihr da so große Stufen am Ende, die sind auch noch erhalten. Also vieles von dem, was ihr da auf dem Bild seht, ist bis heute erhalten. Warum? Und ich zeige euch jetzt einen der großen Steine. Ein Stein unter der Mauer, also müsst ihr euch vorstellen, das sieht man hier nicht, weil das, was jetzt kommt, ist von Schutt überhäuft worden. Das, was ihr jetzt seht, ist quasi damals oberhalb der Erde geworden, aber heute muss man in einen Tunnel reingehen, um das zu sehen. Ihr seht da einen großen Stein und der hat viel Aufmerksamkeit bekommen, weil dieser Stein 15 Meter lang ist und 2,5 Meter hoch. Und man weiß aber nicht, wie breit dieser Stein ist. Das heißt, die Schätzungen von seinem Gewicht liegen zwischen 420 und 600 Tonnen. Und dieser Stein ist besonders bemerkenswert, weil er nicht als unterstes liegt, sondern er befindet sich auf anderen Steinen drauf. Wahrscheinlich haben sie diese großen Steine verwendet, um dem Tempel im Falle von einem Erdbeben Sicherheit zu geben. Also, wie auch immer die das damals geschafft haben, Herodes war einfach ein Genie in dieser Hinsicht. Eine andere Sache, die ihn ausgezeichnet hat, war die erste funktionierende Hafenstadt in Israel. An der Sandküste war es sehr schwierig anzulegen mit Schiffen, weil die Schiffe, die liefen auf Sand auf und wurden dann von dem Druck der Wellen zerborsten. Aber Herodes baute eine künstliche Anlegestelle. Man sieht, er hat eine künstliche Anlegestelle gegraben, den Sand weggeholt und eine Betontechnologie verwendet, die damals revolutionär war, nämlich eine Betontechnologie, die unter Wasser fest werden konnte. Und so wurde Caesarea Maritima zu einer ganz einzigartigen Hafenstadt im Mittelmeergebiet. Aber schaut mal, was jetzt davon noch übrig ist. Ihr seht immer noch ein bisschen so die Umrisse von der Mauer zumindest. Man sieht auch im Meer da diese ehemaligen Hafenmauern. Aber bevor man das hier gesehen hat, musste man die Stadt buchstäblich aus dem Sand buddeln. Man sah nichts mehr. Es war alles überdeckt mit Sand. Und als man das rausgebuddelt hat, haben Muslime, ursprünglich Flüchtlinge aus Bosnien, die Steine verwendet, um ihre eigenen Häuser zu bauen, um Geschäfte, Schulen und Moscheen zu bauen. Also vom ursprünglichen Glanz bleibt heute eigentlich nichts mehr übrig. Und das passiert mit menschlichen Bauprojekten. Klar, geschichtlich und kulturell haben diese Ruinen durchaus Wert, aber den ursprünglichen Wert haben sie nicht mehr. Und jetzt möchte ich gerne den Kontrast anbringen. Jesus ist auch ein Bauherr, ein ganz anderer. Jesus ist der Bauherr von der Gemeinde. Auch er ist ein König und kann Bauprojekte realisieren. Herodes hat damals unglaublich hohen Tribut nach römischem Modell gemacht und eine Kopfsteuer erlassen und das hat die Menschen sehr gedrückt. Jesus dagegen hat mit seinem Leben gezahlt, damit er den Grund legen konnte, seine Gemeinde zu bauen. Aber das ist nicht der Unterschied, den ich heute anschauen möchte mit euch. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Jesus und Herodes. Was Jesus baut, bleibt bestehen. was Jesus baut, bleibt unverwüstlich. Bei Herodes trifft das nicht zu. Nämlich, Herodes war, man könnte sagen, ein bisschen schizophren, wenn, gelinde gesagt, einfach sehr ängstlich. Er sah überall Feinde, das heißt, er hat überall im Land Burgen gebaut, wo er sich, wo auch immer sich befindet, dann in Sicherheit ziehen kann. Und einer der großen Burgen war Masada. Ihr seht, heute nicht mehr ist da viel übrig. So sah das früher mal aus. Das war die Festung, die im jüdischen Krieg bis zum Schluss standgehalten hat. Die Römer haben, auf der rechten Seite seht ihr so, wie so einen Wall da hinaufführt. Da haben die Römer unter furchtbaren Umständen geschafft, so viel Geröll aufzubringen, dass sie dann mit ihren Streitwagen hochkommen konnten. Aber das hat Jahre gedauert. Also selbst die stärkste Festung, die Herodes gebaut hat, ist eingenommen worden. Paulus sagt, im Gegensatz zu dem, was Jesus baut, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So, Jesus baut die Gemeinde, aber was bedeutet das für uns praktisch hier als Gemeinde? Und ich habe mir überlegt, mit euch heute einen Bibeltext anzuschauen aus Epheser 2, 19 bis 22, wo das beschrieben wird. Und vielleicht, wenn ihr die Bibeln habt, könnt ihr das aufschlagen. Ich fasse ganz kurz den Kontext zusammen, bevor wir jetzt diesen Bibeltext lesen. Und zwar, nachdem Paulus den durch Jesus geschaffenen Frieden und die Versöhnung von jüdischen und nichtjüdischen, also Heiden, beschrieben hat, erläutert er jetzt diese Einheit von den Gläubigen, die jetzt am Entstehen war. Der Abschnitt findet seinen Höhepunkt in einem Vergleich zu einem Gebäude, und um zu zeigen, dass jeder eine wichtige Rolle spielt, ob Jude oder Heide, und dass das Gebäude auf einem Fundament gebaut ist, was ihm sicheren Halt und Stabilität verleiht. Also es geht hier um die Verbindung von verschiedenen Nationen und Herkünften. Und jetzt lesen wir Epheser 2, Abvers 19 bis 22. Also seid ihr nicht mehr Fremde und Beisassen, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei sein Eckstein Christus Jesus ist. In dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Diese Übersetzung kommt von Peter Pokorny. Das ist ein Autor, der hat den Band über Epheser geschrieben beim theologischen Handkommentar zum Neuen Testament. Nur, dass ihr es wisst, das ist eine Übersetzung, die ich gewählt habe, weil sie sehr korrekt das wiedergibt, was im Griechischen steht. Fußnote zu. Und in drei Punkten möchte ich jetzt zusammenfassen, was wir aus diesem Text herausnehmen können, was Gemeinde ist. Das erste ist eine Transformation. Eine Transformation hin zur Familie. Und ich finde den ersten Vers so bezeichnet. Also seid ihr nicht mehr Fremde und Beisassen, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Also die Christen sind nicht mehr Fremde und Beisassen. Das heißt, der Status ändert sich. Sie gleichen nicht Einwanderern in einer antiken Stadt, die keine vollen Rechte besaßen, und sie leben nicht an einem Ort, der nicht ihre Heimat ist. Im Gegenteil, sie sind Bürger, die in der Stadt Gottes ihr Heimatrecht haben und sind gleichzeitig Hausgenossen einer Familie, deren Vater Gott selbst ist. Bei Gott ist ihr Zuhause. Und das sind eigentlich zwei Bilder, die man separat anschauen kann. Bürger einer Stadt und Hausgenossen. Und diese zwei Bilder beschreiben Zusammenleben. Menschen sind sich in einer Stadt, in einem Haus nahe, sind voneinander abhängig. Und die Gemeinde wird also als eine Gemeinschaft beschrieben, der jeder sich zugehörig fühlen kann. Alle sind durch den König der Stadt und dem Vater des Haushalts miteinander verbunden. Und das ist das Erste, was wir aus diesem Text nehmen können, was Gemeinde bedeutet. Gemeinde heißt, Familie zu sein. Und das Zweite ist das Fundament. Wir lesen im Vers 20, wie die Gemeinde ihre Stabilität bekommt. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei sein Eckstein Jesus Christus ist. Diese Gemeinschaft ist das Material, mit dem ein großes Gebäude gebaut wird. Und wenn man jetzt in der Bibel einen Vers weiter liest, Vers 21, wird dieses Gebäude als Tempel identifiziert. Aber interessanterweise wird als erstes, bevor überhaupt identifiziert wird, was das für ein Gebäude werden soll, wird die Stabilität dieses Gebäudes hervorgehoben. Das Fundament dieses Tempels gründet sich auf die Apostel und Propheten. Apostel und Propheten klingt wie Altes und Neues Testament. Es gibt da unterschiedliche Meinungen. Einige beschränken den Begriff Propheten auf die neutestamentlichen Propheten. Andere meinen, dass damit die Propheten vom Alten Testament gemeint sind. Wie dem auch sei, wir glauben ja, dass die ganze Bibel auf Jesus hinweist. Also die ganze Gemeinde muss auf das Fundament aufgebaut sein, das auf Jesus hinweist. Und obwohl Apostel und Propheten jetzt ungeheuer wichtig sind, das Wichtigste ist der Eckstein, Jesus selbst. Der Begriff Eckstein, ich weiß jetzt nicht, wie es in eurer Bibel steht, vielleicht ist es Grundstein oder sonst irgendwie übersetzt. Der Eckstein kann sich auf verschiedene Arten von Steinen in einem Gebäude beziehen. Ich habe verschiedene Wörterbücher nachgeschlagen und ich bin ein bisschen verzweifelt, weil jeder ein bisschen was anderes gesagt hat. Es gibt insgesamt 4 Möglichkeiten. Erstens, der Eckstein kann der Stein sein, der in einem neuen Gebäude zuerst mit einer großen Zeremonie hingelegt wurde. Also so quasi wie bei uns der Spatenstich war das damals der Eckstein. Und der Eckstein hat dann definiert, wo die Ecken laufen werden und wo das Gebäude beginnt. Und es musste auch ein großer Stein sein, dass es Halt bekommt. Also das ist eine Möglichkeit. Die zweite ist, dass es die Steine waren, die an der Ecke so miteinander verbunden waren, nach oben gegangen sind. Vielleicht kennt ihr das von so Holzhäusern, wo man so an der Ecke die Hölzer aufeinander legt. Vielleicht ist es einer von diesen Steinen. Oder ein Stein, der oben auf eine Mauer gelegt wird, um der Mauer Stabilität zu geben. Oder viertens, der Schlussstein, wenn man ein Tor macht und man kommt so zusammen, dann muss es einen Stein in der Mitte geben, der recht stark ist. Könnt ihr euch das vorstellen, so einen Torbogen? Wir wissen nicht genau, was mit Eckstein gemeint ist, aber hier hat es zumindest so ein bisschen den Anschein, als ob das Stabilität und Fundament verleihen soll. Wie auch immer, Jesus als Eckstein verleiht dem Gebäude Stabilität, Richtung und Charakter. So viel zum Fundament. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Und der dritte Punkt, den finde ich besonders schön. In dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Das Interessante ist, und auch ein Grund, warum Jesus nicht der Schlussstein oben sein kann, sondern eher weiter unten ist, um Stabilität zu geben, ist, das Gebäude ist noch nicht fertig. Das Gebäude wächst. Es befindet sich in der Bauphase. Das Wort für wachsen wird in den Evangelien sonst für Pflanzen verwendet. Und hier beschreibt es den Fortschritt am Bauprojekt Gemeinde. Wir als Gemeinde, wir wachsen gemeinsam, wie die Pflanze. Jeder wächst, aber nicht jeder wächst gleich schnell. Der Wachstum ist ein natürlicher Vorgang und braucht Geduld und Zeit. Wir können nicht auf einmal die volle Größe besitzen, aber es steht hier, dass wir zu einem heiligen Tempel wachsen. Ellen White stellt eine Verbindung her zwischen diesen geistlichen Tempel, den wir jetzt miteinander aufbauen, und dem salomonischen Tempel. Und das ist ein bisschen ein längeres Zitat, aber er ist so schön bildlich, dass es wohl gut lesbar ist. Also sie beschreibt jetzt, wie der damalige Tempel gebaut wurde. Nicht der von Herodes, sondern der von Salomo. Der jüdische Tempel wurde aus behauenen Steinen gebaut, die aus den Bergen gebrochen wurden. Und jeder Stein wurde für seinen Platz, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn. Okay, darum geht's. Also wir wachsen zusammen und das braucht Zeit. Und jetzt komme ich zu dem Zitat. Der jüdische Tempel wurde aus behauenen Steinen gebaut, die aus den Bergen gebrochen wurden, und jeder Stein wurde für seinen Platz im Tempel angepasst, behauen, poliert und geprüft, bevor er nach Jerusalem gebracht wurde. Und als alle Steine auf den Boden gebracht waren, fügte sich das Gebäude ohne das Geräusch von Axt und Hammer zusammen. So wird es übrigens auch beschrieben in der Bibel. Dieses Gebäude stellt Gottes geistlichen Tempel dar, zusammengesetzt aus Material. Dieses Gebäude stellt Gottes geistlichen Tempel dar, zusammengesetzt aus Material, das aus allen Nationen, Sprachen und Völkern, aus allen Ständen, Hohen und Niedrigen, Reichen und Armen, Gelehrten und Ungelehrten gesammelt wurde. Es handelt sich nicht um tote Materie, die mit Hammer und Meißel bearbeitet werden muss. Es sind lebendige Steine, die durch die Wahrheit aus der Welt herausgebrochen wurden. Und der große Baumeister, der Herr des Tempels, ist jetzt dabei, sie zu behauen und zu polieren und sie für ihren jeweiligen Platz im geistigen Tempel einzupassen. Wenn dieser Tempel vollendet ist, wird in allen seinen Teilen vollkommen sein und die Bewunderung der Engel und der Menschen erregen, denn sein Baumeister und Schöpfer ist Gott. Niemand soll denken, dass er nicht auch einen Meißelhieb benötigt. Es gibt keinen Menschen, kein Volk, das in allen Gewohnheiten und Gedanken vollkommen ist. Einer muss vom anderen lernen. Deshalb will Gott, dass sich die verschiedenen Nationalitäten vermischen, dass sie eins sind im Urteil, eins in der Absicht. Dann wird die Einheit, die es in Christus gibt, vorbildlich sein. Ich finde das Bild, das Paulus und Ellen White hier entwerfen über die Gemeinde, berührend. Es ist kein Einzelprojekt. Alle sind beteiligt. Und Jesus führt uns zusammen. Das ist ein großes Vorrecht. Diese Woche hatten wir Rallye-Stunde. Wir haben zusammen aus einem Haufen, sie haben alle zusammen aus einem Haufen Holzstücke ein Gebäude gebaut, welches die Gemeinde symbolisiert. Ich habe ihnen nicht viel Zeit gegeben und es gab hier und da etwas zu klären. Sie waren 9, das heißt, sie mussten zu 9 entscheiden, wie sie es machen. Ah ja, Lilian war auch noch da und Amelie auch. Genau, sorry, habe ich nicht gesehen. Jeder hatte eine Aufgabe, aber das Ergebnis ist wirklich beeindruckend gewesen und es war Teamwork. Als weltweite Gemeinde haben wir als Adventisten eine enorme Herausforderung. Wir sind buchstäblich Baumaterial und ich zitiere jetzt von vorhin, wir sind Baumaterial aus allen Nationen, Sprachen und Völkern, aus allen Ständen, hohen und niedrigen, reichen und armen, Gelehrten und Ungelehrten. Und doch können wir ein wunderschöner Tempel sein, weil wir durch die Bibel ein enorm tragfähiges Fundament haben und durch den Eckstein Jesus Christus genau wissen, dass dieses Gebäude ewigen Bestand hat. Ich möchte noch einmal zum Schluss, zum Anfangsvergleich kommen von Herodes dem Großen und Jesus. Herodes baute architektonische Bauwerke, die die Bewunderung und Achtung, also ihr seht, sie hatten ungefähr Viertelstunde, um miteinander zu entscheiden, welche Klötze für was verwendet werden, und das haben sie selber dann zusammen gebaut. Die einen haben das Dach gemacht, die anderen die Wände, wieder andere haben geleimt und schlussendlich haben dann zwei das alles bemalt. Ja, und eben, es war nicht einfach, weil es waren 9 Personen, die sich entscheiden mussten, wer macht wie die Sachen, aber es ist zu einem guten Ergebnis gekommen. Aber zum Anfangsvergleich zurück. Herodes und Jesus haben beide Sachen gebaut. Herodes hat Sachen gebaut, die unglaublich fürs Auge schön ausgeschaut haben. Vor der Welt waren sie mächtig, prunkvoll und mit viel Eleganz gebaut. Und im Kontrast dazu kann es sein, dass die Gemeinde so ein bisschen hilflos und unscheinbar erscheint. Vielleicht sogar nach außen gar nicht mal so stabil oder schön. Aber wenn man bedenkt, was Paulus am Ende von diesem Abschnitt sagt, dann gibt es der Gemeinde eine unglaubliche Bedeutung. Also das ist eigentlich ein lebendes Beispiel für welche Herausforderungen wir als Adventisten haben, dass wir aus so vielen verschiedenen Nationen sind und uns einig werden müssen, wie die Gemeinde aussieht. Aber ich komme jetzt zum letzten Vers, und zwar, indem ihr auch mit auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also die Tatsache, dass wir miteinander eine Gemeinde sein können, ein Tempel, wo Jesus, Gott, der Schöpfer des Universums, wohnt, das ist etwas, das die Gebäude von Herodes, da können sie nicht mithalten. Selbst der Tempel in Jerusalem, die Juden wussten, dass Gott nicht wirklich darin wohnt, sondern dass seine Schekina, seine Herrlichkeit dort wohnt. Aber hier wird extra gesagt, dass Gott selber in diesem Tempel des Geistes wohnt. Sie ist die Gemeinde, eine neue Gemeinschaft, Gottes erlöstes Volk, das über die ganze bewohnte Welt verstreut ist. Sie sind seine Heimat auf Erden. Sie werden auch seine Heimat im Himmel sein, weil der Bau noch nicht vollendet ist. Die Gemeinde wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn heran. Erst nach der Neuschöpfung des Himmels und der neuen Erde wird die Stimme vom Thron mit nachdrücklicher Endgültigkeit verkünden: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Mit diesen Gedanken möchte ich die erste Predigt beenden über Gemeinde. Und wir dürfen uns freuen, dass wir von Gott als so wichtig geachtet werden, dass wir ein Tempel sind, wo er wohnen möchte. Amen.